Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Expendables der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, wie geht's dir?
Ich bin nicht expendable, mein Freund.
Ne, jeder. Wir leben in der freien Marktwirtschaft. Jeder ist expendable.
Ja?
Das ist das, was uns der Kapitalismus lehrt, oder nicht?
Ja, aber nicht, was deine Familie dir lehrt, oder?
Naja.
Zumindest nicht alle.
Ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Nee, aber sonst kann ich mich nicht beklagen.
Das ist schön.
Aber ich habe da ja Schlechtes von dir gehört. Yeah. Schlimmes sogar.
Dir geht's besser als mir. Ich habe schon wieder die Männergrippe. Ich weiß, es ist so ätzend. Passiert mir meistens auf Rückflügen.
Nach dem Urlaub, das ist immer das Beste, weißt du? Ja. Bist du schön im Urlaub, ne? Bist schon von der Arbeit fern, kommst zurück, meldest dich krank und bist weiter der Arbeit fern.
Ja, ich war aber direkt den ersten Tag, obwohl ich krank war, habe ich natürlich gearbeitet, aber es ist leider nicht besser geworden. Naja, deswegen meine Stimme so ein bisschen anders als gewohnt, aber das sollte euch nicht stören und mich nicht davon abhalten, hier mindestens eine Stunde, obwohl wir haben viel Programm.
Ja.
Vielleicht wird es auch ein bisschen mehr als eine Stunde, hier auf jeden Fall über Filme mit dir zu sprechen.
Genau. Womit fangen wir denn an?
Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Aktuelles. Ich wollte noch sagen, wir waren ja beide nicht beim B-Fest, was uns ja schon unter anderem vom Sascha natürlich negativ ausgelegt wurde. Jetzt haben wir schon ein Trash-Talk-Format und dann lassen wir uns nicht mehr auf dem B-Fest blicken.
Wir schämen uns.
Ja, ich war nicht in Deutschland, du musstest arbeiten, es war Kino-Wochenende, nee, wie hieß das?
Kinofest.
Kinofest. B-Fest.
Ist so kompliziert.
Ja, komplizierter Name. Es liefen zwei Filme, also da muss ich sagen, den einen, den Bad Black, hätte ich wirklich gerne gesehen, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass wir um den Suburban Sasquatch drumherum gekommen sind, weil der ist wirklich anstrengend. Die ganze Zeit dieses Die haben so einen Soundeffekt für diesen Sasquatch und das kommt halt den ganzen Film und ist schon ein bisschen, ist schon ätzend. Aber naja, sowas im Kinosaal zu sitzen oder in dem Fall dann draußen zu sitzen und das gemeinsam zu gucken, ist ja auch immer so ein bisschen wie Gruppentherapie.
Mhm.
Ich werde nachher auch von der Bujo Omega Gruppentherapie berichten, aber wir fangen an mit einer ganz aktuellen Testosteronschleuder.
You want a man up? A man you up.
Das ist quasi auch eine Gruppentherapie. Sylvester Stallone lädt seine Kumpels ein, lässt sich bezahlen für irgendwelche Mörderjobs. Das Ganze nennt sich seit 2010 The Expendables. Und jetzt haben wir den vierten Teil, der heißt The Expend 4 Bills. Oder The Expend 4 Bills. Wie auch immer. wird so geschrieben. Sie sind zurück. Der erste Teil, ich fand den eigentlich ganz cool. Es waren die Helden, die man noch aus den 80ern kannte, hauptsächlich, ne? Die dann sich da zusammengefunden haben und ein bisschen rumgeballert haben.
How many men you got? Just your mother.
So generisch Action. Der zweite, der war dann noch drüber. Ja. Noch drüber, rara.
I need a weapon. Something big. Yours.
Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is.
Come on, Caesar. You got a backup.
If I don't get this back, your ass is terminated.
In your dreams.
Mit Arnie und Chuck Norris und ich fand's einfach nur geil. Bruce Willis auch noch drin aufgetaucht. Denn der zweite war so, wie ich mir den ersten gewünscht hatte.
Mhm.
Fand ich richtig, richtig geil und der dritte war eine herbe Enttäuschung.
This is it? This is your evac team? Short notice. Yeah, very short.
Ja, da haben sie ja versucht, so auch jung gleich, sag ich mal, mit reinzubringen. So neue Garde. So
Harrison aber auch, Ford zum Beispiel, ne? Und Kelsey Grammer.
Die meine ich natürlich nicht. Wobei, das war insgesamt auch gar nicht, das war Ronda Rousey. Ja. Mit der assoziiere ich irgendwie das junge Team. War das nicht so?
Ich war auf jeden Fall dabei, ja. Und Antonio Banderas war auch dabei.
Ja, genau. Wesley Snipes hat's ja schon genannt.
Nee.
Schade. Jet Li war hier auch noch mit am Start. Warum der, ist der gestorben im dritten Teil?
Das weiß ich nicht. Der war aber, glaube ich, auch schon im zweiten. Der hat sich doch mit dem Dolph Lundgren immer so.
Ja, genau.
Alle Duelle geliefert.
Der war auch schon im ersten. Das Echt? Wundert mich, dass er jetzt im vierten nicht mehr da ist.
Ja, weiß nicht. Sind ja einige nicht mehr dabei.
Ich verstehe. Wir haben zwei Asiaten reingebracht und schmeißen dann den dritten raus.
Absolutes Typecasting bei den Expend 4 Bills. Ja, ein vierter Teil, weiß gar nicht, ob es den unbedingt gebraucht hätte.
Knallerharte Action braucht es immer.
Ja, gut, ne? Der Trailer hat Action versprochen. Sie haben endlich wieder das R-Rating. Das war ja beim dritten Teil auch ein bisschen das Problem, dass man auf PG-13 gegangen ist. Also nicht mehr die Action war irgendwie so knallhart, wie man es gewohnt war. Gut, storytechnisch hat das alles sehr wenig hergemacht.
Ja.
Der dritte Teil, der sah auch schon ein bisschen komisch aus, war schon billiger produziert. Und achso, wir haben ja auch vielleicht eine Handlung beim vierten Teil jetzt.
Haben wir.
Vielleicht. Ja, keine Ahnung, ist das Übliche, ne? Also unsere Protagonisten, die wir gut finden sollen, sind ja Söldner. Das heißt, sie werden bezahlt und denen ist auch eigentlich egal, was sie machen, für wen sie das machen. Hauptsache, die kriegen Kohle und die bringen Leute um und erfüllen die Mission. Das machen sie, also sie begeben sich in eine Mission direkt am Anfang, die der Marsch, gespielt von Andy Garcia, vorgibt und da geht einiges schief und dann, ohne jetzt zu viel zu verraten, sagen wir mal, gibt es eine zweite Chance und vor allem der Christmas muss sich nochmal beweisen, weil er bei der ersten Mission Scheiße gebaut hat. Ja, das ist das dann, ne? Dann gibt's halt großes Action-Setpiece auf dem Schiff, was man im Trailer schon gesehen hat und dann passieren ganz viele Sachen, die von vornherein eigentlich auch schon klar waren, viel, das man erwarten konnte. Ne, Peter?
Genau. Neu hinzu kommen halt ein, zwei Gesichter, aber das war ja in jedem Teil. 50 Cent gesellt sich noch zu der Truppe. Aber ansonsten ist natürlich das große Highlight der Antagonist. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Iko Uwais? Wahrscheinlich nicht.
Ja, Iko Uwais, irgendwie so. Kennen wir aus The Raid auf jeden Fall.
Genau. Und der taucht zwar erst später auf, aber den sehen wir natürlich auch gerne, auch wenn er schon deutlich gealtert ist zu seinen Rollen wie aus Ong Bak, aber das ist jetzt auch schon fast 20, ist es schon 20 Jahre her. Der Tony Jaa, den kriegen wir auch noch zu sehen. Und somit haben wir halt auch hier wieder ein paar sehr coole Action-Stars auch von Übersee mit an Bord. Und wir kriegen dann halt das, was wir in jedem Teil kriegen, ausufernde Action-Szenen. Hier tatsächlich dann eigentlich nur, wenn die beiden Asiaten kämpfen, dann auch mal Hand Combat, also das heißt Schlagabtausch ohne Waffen beziehungsweise mit nicht Feuerwaffen, was tatsächlich für mich auch die Highlights dann letztlich waren, die Fights mit Uwais und Jaa, wobei Jason Statham macht sich eigentlich auch ganz cool in diesen Kämpfen.
Auf jeden Fall.
Ja, weil ich meine, der Rest, der ist halt auch schon alt. Stallone, Lundgren, Couture, die sind ja jetzt auch alle schon jenseits der 50, wenn nicht sogar 60 teilweise. Also Stallone ist ja
über 70.
Ja, genau.
Lundgren sichtlich von seiner Krankheit gezeichnet. Das hat man gesehen. Trotzdem cool, dass er sich da irgendwie nochmal aufgerafft hat. Aber so viele sehr alberne Witze, ne? Also so bei ihm darüber, dass er eine Brille trägt, dann wird das irgendwie auch so lustig verkauft, dass er jetzt versucht, irgendwie clean zu werden, also nicht mehr Alkohol zu trinken. Da gibt's natürlich den ersten moralischen Aspekt, bei dem ich mir auch denke, ich weiß nicht, ob das so cool ist, ne? Weil er dann irgendwann wieder anfängt, was zu trinken und dann trifft er besser und sagt dann auch noch so, yeah baby, I'm back. Weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt so eine schöne Aussage ist, die man treffen sollte.
Zumindest sorgt das Rating dafür, dass da erwachsene Menschen drin sitzen, die das hoffentlich vernünftig einordnen.
Ja, aber ist das auch witzig?
Nö, das gar nicht. Aber hier ist auch wenig witzig. Die ganzen One-Liner, die funktionieren eigentlich selten bis gar nicht.
Ich habe das Gefühl, der Humor ist noch pubertärer als in den Teilen davor geworden. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Also wir werden ja genau wie die Protagonisten hier und die Antagonisten halt älter. Mhm. Und eigentlich ist es ja so ein Retro-Festival, ein Retro-Revival. Also nochmal irgendwie, ne, die Helden von damals sehen, wie die dann halt zusammen oder gegeneinander kämpfen. Aber da ist sehr, sehr viel Pipi-Kaka-Humor. Und ich finde auch die Dialoge grauenhaft. Die ersten 20 Minuten, wie die da, also wie Statham und Sly so auf Bros machen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch in den anderen Teilen so und ich habe das nicht so in Erinnerung oder es ist mir damals nicht so aufgestoßen. Hier finde ich es halt wirklich sehr auffällig und prätentiös, teilweise unangenehm. Dann kommt halt noch Megan Fox dazwischen, die halt erneut beweist, dass sie eine sehr schlechte Schauspielerin ist. Mhm. Oder vielleicht halt gar keine. Mhm. Ich meine, entscheidet jeder selbst, wie die jetzt ihr Gesicht da zusammenzimmert und so, dass da kaum Regung drin ist. Das ist jetzt die eine Sache, ne? Aber auch wie die ihre Dialoge, ne, vorträgt. Boah, nee, das ist echt sehr, sehr schlecht. Ja. Dass das jetzt hier kein brillantes Schauspielkino wird, war ja klar. Aber was vor allem auffällt, ist, dass der Film hier sehr schlecht aussieht.
Der ist kackhässlich.
Es ist einer der hässlichsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
Das ist sogar für mich der hässlichste fast.
Also ja, mir fällt der jetzt ehrlich gesagt auch kein anderer
ein. Weil der sieht halt insgesamt für mich auch aus wie Direct-to-DVD und noch schlechter. Und was krass ist, ich habe gelesen, der hat 100 Millionen Dollar Budget gehabt.
Ja, sogar mit China-Geld noch.
Und dann frage ich mich echt, wo ist das Geld gelandet, außer bei den Darstellern?
Also bei den Darstellern auf jeden Fall. Und es ist hier fast alles mit CGI gemacht. Du siehst, dass die so ein bisschen im Studio gedreht haben.
Ein bisschen ist gut.
Ja, genau. Und ansonsten alles vor Greenscreen. Und es sieht halt wirklich scheußlich aus. Also wir sind an dem Punkt angelangt, an dem Videospiele wirklich glaubwürdiger aussehen.
Ja.
Ich meine jetzt nicht nur das Gesicht von Megan Fox, ne? Also ich meine, ich meine wirklich alles. Also es gab vor allem eine Szene, wenn so ein Hubschrauber von diesem großen Schiff runterfällt und das einfach, der Hubschrauber löst sich im Wasser auf. Also der Thilo und ich, wir haben uns einfach nur angeguckt und das war so der Punkt, an dem es halt gar nicht mehr ging. Vorher sah schon scheiße aus alles, ne? Der Film fängt ja schon an mit so einem CGI-Shot. Das soll dann irgendwie Libyen sein oder so, keine Ahnung.
Das hätte man mit MS Paint besser machen können.
Auf jeden Fall. Also es ist halt genau wie diese ganzen letzten Lundgren und Seagal-Action-Heuler halt irgendwo in Osteuropa gedreht. Und es sieht halt auch so aus. Und es ist wirklich keine Einstellung, nichts ist irgendwie glaubhaft. Das Problem ist auch in der Action. Ja, die ist, na gut, teilweise saftig, aber es ist dann halt viel CGI-Blut. Da gibt es ein paar Sachen, da haben wir gelacht, ne? Wenn man so einen Kopf zerplatzt und so, ist schon irgendwie,
auf jeden Fall.
War dann schon spaßig.
Da haben wir Spaß dran.
Aber auch diese Kämpfe sind so zerschnitten. Die Einstellungen, die gehen so ein paar Mühsekunden und dann wird wieder gewechselt und hin und her. Es ist so zerschnitten und das ist gerade sehr schade, wenn Tony Jaa und Iko Uwais auftreten, weil man hier bei Revenge of the Warrior, bei The Raid 1, 2 oder bei Ong Bak und so halt gesehen hat, was die drauf haben. Da nimmt der Film sich hier zumindest mal etwas mehr Zeit, aber ansonsten ist das wirklich hier Schnitt, 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 Schnitt. Es ist handwerklich einfach sehr schlecht gemacht. Und das auf Leinwand, du siehst das ja auch alles dann noch so. Ne? Ich denke, weiß nicht, wenn man das zu Hause auf dem 40, 42 Zoll Fernseher sieht, dann wird das vielleicht nicht ganz so sehr auffallen, aber auf einer großen Leinwand, es sieht schon scheiße aus.
Leider ja. Und wenn dann halt irgendwie gefühlt gar nichts stimmt, weil ne, letztlich, du fragst dich halt auch, wie so eine Levitran, hier die Lash, die hier reinkommt,
ja.
Figuren werden hier einfach reingeschmissen, 50 Cent mit einem Spruch und Levitran eigentlich gar nicht wirklich. Du fragst mich, woher kommen die? Die integrieren sich halt auch gar nicht in die Gruppe. Da ist gar keine Gruppenzeichnung, sag ich mal. Es ist immer wieder nur ausgelegt auf irgendwelche dummen Sprüche, die halt ausgelutscht sind, die nicht mehr funktionieren. Geschichte ist 0815. Wir haben dann ja auch mehr oder weniger den wirklichen Antagonisten gecallt.
Gut, das war ja klar.
Ja, aber ist schon schade, wenn das so spannungsarm ist und dann auch noch so kacke aussieht.
Es ist wirklich eine Enttäuschung, weil ich wollte den Film wirklich mögen. Hatte halt gehofft, dass der auch irgendwie besser wird als der dritte. Aber ich sehe das hier nicht, ne? Es spielt ja angeblich auch der Sohn von Antonio Banderas, ne? Also halt nicht der Schauspielersohn, aber halt der Sohn der Figur.
Ach so, ja,
halt genau. Hier mit.
Stimmt.
Soll der Comic Relief sein, aber der Curtis Jackson, aka 50 Cent, ist auch irgendwie der Comic Relief. Und von dem dürfen wir dann auch hier noch eine Nummer hören.
Stimmt.
Das sind alles so Sachen, Die Levitran zum Beispiel, die geifert ja die ganze Zeit da nur dem Randy Couture hinterher, will seinen Penis erhaschen, wenn er da pinkelt. Wie gesagt, also das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und das ist mir irgendwie, also wie gesagt, das ist alles sehr Testosteron geschwängert und ich habe da generell auch nichts gegen. Wie gesagt, das sind die Actionhelden aus unserer Kindheit, Jugend, 80er, ne, kann ruhig mal ein bisschen har sein, ist gar kein Problem. Aber das ist so stumpf und dumm und blöde, dass ich da irgendwie keinen Spaß mit hatte.
Kann man leider nicht anders sagen. Das ist eine große Enttäuschung und den würde ich auch flächendeckend leider nicht empfehlen. Schon mal gar nicht auf Leinwand, weil, wie du es schon gesagt hast, so auf klein fällt das vielleicht alles nicht auf, aber der Film sieht scheiße aus, das CGI ist aus der Hölle und ich hoffe, dass sie damit die Karren auch in den Graben fahren, weil zumindest habe ich schon erste Verkaufszahlen von der Premiere gesehen und die sind verhalten, so verhalten, dass ich mir denke, dass der ähnlich wie der dritte an den Kassen floppen wird und man bedenke, dass der mit einem weiteren Horrorfilm Kopf an Kopf jetzt starten wird mit The Nun und da wahrscheinlich sogar, obwohl er vielleicht dann, das wirst du uns dann hoffentlich sagen, der bessere Film ist, trotzdem gegen den abkacken.
Also ja, generell würde ich jetzt einem Film jetzt nicht den Misserfolg wünschen, ja, oder gönnen, das nicht, aber ich würde auch mal sagen, diese können es jetzt echt dabei belassen.
Genau.
Das kann man auch nochmal sagen, Sylvester Stallone hat hier sehr wenig Screentime, ne, der hat sich da auch ein bisschen rausgehalten, was auch schon mal so ein Indiz ist, ne, entweder war dafür die Kohle nicht da oder er hatte keinen Bock und na, die Abwesenheit einiger anderen Schauspieler, die auch in den anderen Teilen schon dabei waren, es spricht alles nicht dafür, dass da wirklich noch viel Herzblut drin steckt und so. Vielleicht war das auch nur cool, das ein, zweimal nochmal so aufleben zu lassen und gut ist. Aber Misserfolg, ja, wie gesagt, ne, wir wollen natürlich alle, dass das Kino weiterläuft und The Nun 2 hat ja schon an zwei Wochenenden beweisen können, der läuft ja international schon längst in USA und unter anderem in Portugal. Und in Portugal habe ich den nämlich auch geguckt.
Wieso?
Weil ich den ersten Film so scheiße finde.
Ah, ich dachte so geil und hast du gehofft, der zweite wird noch geiler.
Also, die Filmfressen-Familie weiß ja Bescheid, wir beide mögen The Nun überhaupt nicht.
Genau.
Die Figur sieht cool aus und ist ja dieses Spin-off da von dieser Figur aus Conjuring 2 und ich verstehe, warum man das was macht. Marketingtechnisch ist das natürlich nachvollziehbar und wahrscheinlich auch die absolut richtige Entscheidung. Aber der Film ist nicht mehr als Geisterbahn. Mhm. Klar, ich hätte die PV gucken können, die direkt nach Expendables lief, Entschuldigung. Mhm. Aber er lief in Portugal schon, da habe ich gedacht, komm, ich gehe mal rein nachmittags, weil ja eh nichts anderes zu tun. Und wollte mich einfach davon überzeugen, ob oder dass der Film so schlecht ist wie der erste Teil.
Aha. Bin gespannt.
Ja, sagen wir so. Ich habe den Film geguckt mit so ein paar Jugendlichen um mich rum. Ne? Es war, wie gesagt, nachmittags, da waren keine Erwachsenen drin. Das waren die Kinder hatten noch Ferien da oder die Schüler. Und dann waren da halt, war recht junges Publikum. Und da kann ich das jetzt mal so ein bisschen einordnen, weil ich sowieso nicht die Zielgruppe bin. Ja, oder wir sind ja gar nicht die Zielgruppe für diesen Film. Ja. Ach so, Handlung, ne?
Hat er?
Der Film sogar auch.
Hat er.
Der Dämon ist wieder da. Cool. In Gestalt der Nonne. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, ist ja auch irgendwie egal. Und die Schwester, die im ersten Teil dagegen gekämpft hat, die hat ja mit dem Frenchie, wir erinnern uns, diesen Dämon besiegt. Und der Frenchie ist jetzt irgendwie unterwegs in Europa und dieser Dämon taucht halt auch eben überall wieder auf. Und die Kirche wendet sich an die Schwester, denn die hat ja schon einmal diesen Dämon besiegt und deswegen soll sie das halt nochmal machen, weil sie ja schon Erfahrung damit hat.
Ja.
Und der Frenchie arbeitet jetzt irgendwie in... Oh, warte mal.
Frankreich.
Ist in Frankreich, ne, genau. Ja. Arbeitet in so einer Nonnenschule halt.
Ja.
Ne? Da sind dann so die Mädchen und mit einem Freund, der sich da irgendwie schon ein bisschen komisch finde. Und das finden andere auch komisch. Die hänseln dann halt das Mädchen da und so weiter. Und auf jeden Fall taucht da auch die Nonne auf. Und irgendwann kommt dann eben die Schwester aus dem ersten Teil und, Frenchie. Und gemeinsam kämpft man halt gegen die Nonne. Das ist halt schnell erzählt, ne? Da muss ich jetzt auch gar nicht viel mehr zur Story sagen. Trotzdem braucht der Film 110 Minuten, um uns das irgendwie zu präsentieren. Also, Scheiße. Als ich die Spielzeit schon gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn hier los?
Mhm.
So ein Geisterbahn-Horrorfilm, 90 Minuten max. Was willst du denn da fast 2 Stunden rumlabern, rumlamentieren? Was soll das?
Mhm.
Ja, dann ist das so, ich habe jeden Jumpscare kommen sehen. Das läuft nach absolut Schema F ab, genau wie der erste Teil.
Das sieht man ja auch im Trailer, ne?
Ja, aber da zum Beispiel, wir werden ja für die Patrons ja nochmal einen extra Podcast machen über den Film Cobweb.
Mhm.
Und das ist eigentlich das perfekte Double-Feature. Cobweb bedient sich auch vieler Klischees, der macht ja auch viele Sachen, aber spielt die anders aus und überrascht einen trotzdem. So ein bisschen wie Barbarian.
Ja.
Und The Nun 2 macht das eben nicht. Wenn man diese beiden Filme nebeneinander laufen lässt, dann kann man bei dem einen sehen, wie es richtig geht und bei dem anderen, wie es halt in langweilig und Standard geht. Nun sind wir nicht die Zielgruppe. Ich sag mal, die Kiddies um mich rum, die haben halt natürlich so ein bisschen aus Verlegenheit und so, ja, wir wollen uns nichts anmerken lassen, wir sind möchte gern cool, haben die so ein bisschen rumgelabert. Mhm. Aber die haben sich jedes Mal erschrocken, wenn halt die Nonne zu sehen war und so.
Funktioniert anscheinend.
Es funktioniert. Ja, für die Leute, die einfach nur, ja, ich gehe mit meiner Freundin rein, Date Night, ich will ein bisschen rumknutschen, wir wollen einfach uns ein bisschen erschrecken lassen. Für die funktioniert der Film. Ich habe mich kein einziges Mal erschrocken. Das wird bei eingefleischten Horror-Veteranen der Fall sein. Da passiert nichts mehr. Ne? Die holen uns nicht hinterm Ofen hervor, das ist vollkommen klar, mit ihrem Standard-Schabernack. Aber das Monster sieht cool aus, nach wie vor. Diese Nonne, die Figur ist cool.
Okay.
Es gibt eine Szene, die fand ich sogar gelungen im Aufbau, die sieht man auch im Trailer, das ist das mit den Magazinen, das ist so ein Zeitungsstand und da blättern die Magazine so rum und ergeben nach und nach halt die Form der Nonne.
Ja.
Allerdings wird die auch so standardmäßig ausgespielt, die Szene, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist so schade, da hätte man so viel draus machen können. Ja, es gibt irgendwann einen MacGuffin, den die besorgen müssen, den Dämon zu besiegen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dieser MacGuffin, der ist Teil des Dämons, also der menschlichen Form des Dämons. Ich sag jetzt nicht, was es ist.
Ja.
Obwohl das Teil der Figur ist, besiegt es sie. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da weiß ich nicht, was das soll. Der Film natürlich voll von christlicher und kirchlicher Symbolik. Da müssen wir eigentlich mal hier den Padre, hier diesen Filmfahrer, schöne Grüße, der auch heute in der PV war, müssen wir mal fragen. Der könnte uns da bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Natürlich jetzt nicht überraschend, dass ich The Nun 2 für Horrorfilmfans wie wir es sind, nicht empfehlen kann.
Ja.
Für ein jüngeres Publikum allerdings schon. Ich habe gesehen, es funktioniert. Für Komplettisten des Conjuring-Universums ist der anscheinend eh Pflicht. Er läuft, wie gesagt, schon seit 2 Wochen sehr erfolgreich. Also es kommt garantiert auch ein dritter Teil. Ja, ich verstehe, dass die Figur cool aussieht, aber die Geschichten drumherum sind leider maximal Standard. Das finde ich schade, denn ich mag ja ansonsten Nonnenfilme. Mhm. Bin ich ja Fan, aber dann lobe ich mir dann doch eher so ein Hess Franco oder irgendwie die Japaner, die das alles so mal ein bisschen mit Horror und so Erotik und so in Verbindung bringen.
Aber das sind ja auch andere Zeiten, ne? Also da bist du in den 70ern, 80ern.
Das stimmt.
Die Zeiten von geilen Non-Filmen sind noch längst vorbei, oder?
Ja, es ist halt so Jumpscare-Standard. Und wie gesagt, ich will auch nicht die Leute verurteilen, die das gut finden, aber denen sei der empfohlen. Alle anderen brauchen nicht reingehen. Lasst euch gesagt sein, der ist genau wie der erste. Wenn ihr den ersten geil findet, guckt euch den zweiten an und wenn nicht, lasst es sein.
Ja, mich verwundert immer wieder, dass Brian Usner den ersten produziert hat.
The Nun?
Ja.
Echt?
Ja, genau.
Krass.
Beim zweiten war er nicht mehr mit an Bord. Somit muss der zweite auf jeden Fall nochmal deutlich schlechter sein.
Ach, was ich ganz vergessen habe zu sagen. The Nun 2 ist von Regisseur Michael Chaves. Chaves, also eigentlich portugiesisch für Schlüssel. Der hat auch Regie geführt bei Conjuring 3, den wir auch beim Fantasy Filmfest gesehen und besprochen haben. Ja. Und von einem anderen Horrorfilm, den wir mindestens genauso hassen wie The Nun.
Wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, eigentlich noch mehr. Und das ist La Lloronas Fluch. Ja. Das ist unglaublich. So schließt sich der Kreis. Aber da haben sie genau die richtigen Leute geholt. Ne?
Ich hoffe auch, das Portfolio von ihm wird sich schließen. Aber gut, dadurch, dass du den jetzt geguckt hast, ne, bin ich schön fein raus. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß bei der Sichtung vom dritten Teil, weil den zweiten werde ich mir dann auch schon mal schenken. Was ich mir nicht geschenkt habe, ist es den dritten Teil der aktuellen neuen Kriminalromanverfilmungen Agatha Christies Bestseller-Bücher von Kenneth Branagh zu gucken. Der hatte ja angefangen mit Mord im Orient Express 2017. Dann kam letztes Jahr Tod auf dem Nil und dieses Jahr A Haunting in Venice. Und wir haben uns, also wir mit wir meine ich jetzt die Deutschen, haben sich nicht hergegeben und diesen Titel übersetzt, sondern einfach Haunting in Venice genannt, diesen
Ach,
Film.
Ach du Scheiße, wie soll man denn dann wissen, was das bedeutet?
Indem man das irgendwo eingibt und sich übersetzen lässt. Ah. Oder indem man in der Schule Englisch lernt und weiß ich nicht. Oder jemand fragt, der es weiß.
I can English.
Oder sich einfach überraschen lässt, was das bedeuten könnte. Weil wenn man den Film sieht, dann kann man ja darauf Rückschlüsse ziehen, besonders wenn man ihn in Deutschen sieht.
Der Trailer lief ja vor The Nun 2. Mhm. Da sah auch so nach Geisterhorror aus.
Ja, wobei natürlich hier deutlich vermischt mit Krimi, klar, mit Thrill, kommt da auf jeden Fall noch eine gute Portion Mystery hinzu. Es geht schon in gewisser Form Geister. Ist hier in der Hauptrolle natürlich wieder der Hercule Poirot, der halt auch vom Regisseur Kenneth Branagh selbst gespielt wird. Und wie ich sagen muss, halt auch sehr cool verkörpert, wie ich finde. Es war bis dato, und hier kleiner Spoiler, auch wieder das große Highlight, seine Verkörperung des exzentrischen Detektivs, der sich hier zunächst einmal anscheinend zur Ruhe gesetzt hat. Wir sind am Ende des Zweiten Weltkriegs, wobei Ende ist gut, 47 war es, also schon danach. Er ist im Ruhestand und kann eigentlich nur durch eine befreundete Autorin, die von Tina Fey gespielt wird, dazu verlockt werden, ein neues Rätsel zu lösen. Sie nimmt ihn auf jeden Fall mit in ein Riesenhaus. Also wir sind halt natürlich in Italien. Was heißt natürlich, wir sind in Italien, weil Venice, ne, heißt Venedig.
Ach nein, echt?
Krass. Ja.
Das ist in Italien, dieses Venedig.
Also, gut, ja, genau. Das
ist gut zu wissen.
Ja, aber das Coole ist natürlich, 1947, ne, da müsstest du hier schon in Deutschland oder auch in anderen Ländern müsstest du sehr großen Aufwand betreiben, um das irgendwie so aussehen zu lassen, eher als wär's 1947. In Italien gehst du in jede kleine Seitengasse oder sonst wohin, das sieht immer noch so aus wie 1947. Also gefühlt zumindest, nicht, dass ich 1947 gelebt habe, ne, aber...
Ah, könnte man meinen manchmal.
Ja, wieso?
Ja, wenn du so alt aussiehst.
Achso, vielen Dank.
Bist ja auch wesentlich älter als ich.
Wesentlich. Das ist schön, dass du das immer wieder betonst.
Ja, genau. Ich kann es nicht sein lassen, das immer wieder herauszustellen.
Ja, aber der Hercule Poirot kann es dann auch letztlich nicht sein lassen, diesen Fall, sag ich mal, zu nehmen, das Mysterium einer verstorbenen Tochter. Letztlich ist der Anfang relativ komplex, kompliziert, irgendwie beides in einem, weil die Autorin, die ihn hier zu einer Seance einlädt, die nicht durch sie geführt wird, aber die durch sie auch irgendwie initiiert zu sein scheint, geht es halt darum, auf die Geheimnisse des Todes dieser Tochter von der Rowena Drake, die in diesem Haushalt wohnt, die von Kelly Reilly gespielt wird, hier zu untersuchen. Und recht bei der Seance, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, weil, ne, es ist zwar ein Mystery-Thriller, aber wir haben hier natürlich trotzdem immer noch einen Kriminaldetektiv, der mit Deduktion und Verstand und Logik halt rangeht und natürlich auch immer wieder das Mysterium halt einer rationalen Erklärung preisgeben kann, beziehungsweise das damit halt erklären kann, und so entpuppt sich halt auch dann der erste Teil der Seance als Scharlatan Charlatanismus.
Charlatanerie.
Sagt man das so?
Substantiv von Charlatanerie.
Er kann sie auf jeden Fall überführen, dass sie da rumtrickst. Aber es passieren dann doch noch Sachen, die er auch nicht erklären kann. Letztlich geht es dann natürlich darum, zu klären, ob der Tod der Tochter ein natürlicher war, wodurch diese Zusammenkunft zustande gekommen ist, wer eventuell hier was vertuschen möchte und so weiter und so fort. Und es passieren immer wieder komische Dinge. Er hat Halluzinationen, er hört Stimmen, es gibt komische Geräusche. Und dann gibt es natürlich, wie das bei Agatha Christie und bei den anderen Teilen halt auch immer der Fall ist, gibt es natürlich auch Leichen.
Ach du heiliger Bimbam.
Genau. Und das ist nicht nur eine Leiche, sondern das werden vielleicht auch mehrere Leichen, bis am Schluss keine mehr übrig ist und er selbst sich als Täter hinstellen muss, weil ja sonst keine mehr da ist.
Ist ja praktisch.
Nee, aber das ist natürlich Unsinn. Aber es sterben halt ein, zwei Figuren und wir sehen ihn halt dann jetzt beim Ermitteln. Es ist im Prinzip genauso wie in den Teilen davor. Wir haben halt so ein bisschen Exposition, dann haben wir ein, zwei Morde und dann haben wir Befragungen. Und das ist echt krass, weil das sich wirklich durch alle durchgesetzt hat, dass wir nach einem Drittel, nach der Hälfte des Films wirklich nur noch Einzelbefragungen aller Parteien haben, um letztlich dann am Schluss alles zusammenzunehmen, um diesen Fall zu lösen.
Das ist ein bewährtes Konzept.
Ja, aber es ist halt schon erstaunlich, es passieren natürlich immer wieder Sachen, aber letztlich ist jedes Verhör einmalig, also jede Figur oder jede Figurenkonstellation wird allem einmalig verhört und das reicht ihm dann, um am Schluss ein Puzzle, sag ich mal, zusammenzusetzen und dann halt allen zu sagen, wer letztlich der Täter ist. Also, ne, wer letztlich wen umgebracht hat, wieso, weshalb, warum.
Konntest du denn das Puzzle auch zusammensetzen?
Ja, zu einem gewissen Grad. Ich habe tatsächlich zwei Sachen gecallt. Die Sache ist aber, bei Agatha Christie, es ist immer sehr komplex, was die Umstände angeht.
Ja.
Es ist auch immer ein wenig konstruiert. Ich glaube, dass Branagh hier auch irgendwie dramatische Freiheiten sich genommen hat und weil ich kenne den Roman die Schneewittchen-Party halt von ihr nicht, weil am Schluss dann doch sehr viele Punkte sehr konstruiert wirken, weil dann so sehr viel Hand in Hand geht, Sachen, auf die du halt auch gar nicht kommen kannst, wo dir dann halt sozusagen auch nicht dieses kriminalistische Interesse, sag ich mal, geweckt wird, weil du einfach dahinter nicht kommen kannst. Es gibt ein, zwei Sachen, auf die bin ich halt auch gekommen. Die lagen aber auch so im Raum, beziehungsweise das sind halt so Motive, mit denen wird halt im Krimi auch viel gespielt. Und weil du dann halt auch durch die Befragung natürlich auch so ein bisschen ausschließen kannst, wer aus welchen Gründen auch immer halt hier nicht Täter oder Täterin halt sein kann. Von daher auf der Spannungsseite dann natürlich ein bisschen weniger interessant. Dafür dann natürlich auf der weiteren Ebene des Horrors ganz cool, weil das ist der erste Film, der halt so ein bisschen mit Horrorelementen hier arbeitet, was das Ganze halt ein bisschen aufwertet und interessanter macht, kommt aber nicht halt drum rum, dann halt diese konstruierte Geschichte dann irgendwie doch cooler zu machen, als sie letztendlich ist. Ich habe auch hier wieder gesagt, es ist Branagh, der hier in der Figur des Perrault halt voll aufgeht. Es sind ein, zwei Michelle Zhao, hatte ich vergessen, die spielt hier das Medium, die ist natürlich auch ganz cool. Es sind auch ein, zwei Nebenfiguren, die hier sehr überzeugend wissen, vor allem auch so ein kleiner Junge, den ich auch so im Verdacht hatte, hinter ein, zwei Sachen zu stecken. Letztlich wurde das auch bewahrheitet, nur in eine andere Richtung. Also er hatte etwas anderes mit dieser Geschichte zu tun, weil letztlich haben alle Figuren... Nee, gar nicht, weil letztlich haben alle Figuren irgendwas mit dieser Geschichte zu tun und...
Deswegen sind sie auch da wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich, genau. Das, was du von Agatha Christie halt auch regelmäßig kennst, dieses Einladen auf ein Fest, auf was auch immer, ne?
Ja.
Wo dann halt sozusagen alle Parteien, die halt der großen Geschichte halt miteinander zu tun haben, ne? Der Freund, der Mann, die Bedienstete, Kinder, Mädchen etc. pp. Die ergeben dann halt die große ganze Geschichte, die halt über Hercule Poirots Deduktion halt dann halt zu leben erwachen. Aber ich muss sagen, war leider auch recht hässlich teilweise, weil die Perspektiven mich stark genervt haben. Die haben halt versucht, ne, Haunting hier, ne, dass das Haus dann auch ein Eigenleben führt, ne, nicht nur Geistererscheinungen, so ein Scheiß, sondern halt auch, dass das irgendwie lebt und dann hat man die ganze Zeit Perspektive von oben und ganz komische Kamerawinkel. Das sah irgendwie alles sehr gewollt und sehr künstlerisch bescheiden irgendwie aus. Das hat mich jetzt optisch nicht so angesprochen, wobei ich es eigentlich atmosphärisch ganz cool fand. Am Ende zu konstruiert, wie ich ja schon mehrfach betont habe, aber das war mir schon wichtig zu erwähnen.
Das heißt Mord im Orient Express, so heißt er. Das ist bisher der beste.
Für mich auf jeden Fall.
Okay.
Wahrscheinlich auch wegen der Geschichte einfach und wegen der Auflösung. Da hatte mich bei der Neuinterpretation nur das Ende ein bisschen gestört. Tod auf dem Nil fand ich ja allein schon wegen dieser dekadenten Optik irgendwie schon schwer erträglich. Den fand ich zumindest halbwegs interessant aufgrund des neuen Horrormotivs, sage ich jetzt mal. Kommt aber nicht überein ganz nett hinaus. Wird wahrscheinlich so seine Zustimmung finden, bei mir aber nur gemäßigt.
Naja, ich habe keinen davon gesehen. Ich kenne nur so eine alte Agatha Christie-Verfilmung von Mord im Orient Express. Ist aber auch schon ewig her, dass ich das gesehen habe.
Ja, die Angela Lansbury, die hat ja auch in ein paar Filmen... Ich weiß gar nicht, ob sie damit gespielt hat.
Ich meine schon, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die habe ich nämlich in ein paar Verfilmungen gesehen.
Ja, genau. Die fand ich damals auch immer großartig. Was mich auch immer wundert, weil die hat auch auf Tod auf dem Nil mitgespielt. Und da habe ich dann auch bei dem letzten irgendwie deren Figur irgendwie ein bisschen vermisst. Ja, von daher keine große Empfehlung, aber auch keine große Enttäuschung, so wie es jetzt zum Beispiel mit Expendables 4 war.
Ja, ich habe in Portugal noch einen Film gesehen, der zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland lief, aber schon in Portugal. Der Film heißt Retaliação, würden die Stubalens sagen. Deutsch heißt er Retribution.
Ah.
Und ich weiß gar nicht, habe ich den schon mal im Podcast besprochen, den Steig nicht aus dem Jahr 2018 von Christian Alvart.
Der Deutsche, ja, ich meine schon.
Ich meine, ich hatte den mal besprochen, ne? Weil den habe ich mal irgendwann auf Netflix geguckt.
Hätte man so nennen können, ne?
Und den fand ich ganz cool. Ja, Steigt nicht aus, The Remake. Und jetzt gibt's ja Retribution. Der Steigt nicht aus ist ja quasi schon ein Remake eines spanischen Films.
Ich dachte von Speed.
Ja.
Weil der hier ist ja auch ein bisschen speedmäßig.
Ja, es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass er nicht so die Geschwindigkeit überschreiten darf oder so. Darf er nur das Auto nicht verlassen. Also sagen wir mal so. Der spanische Film heißt El Desconocido, auf Deutsch Anrufer unbekannt. Und der Christian Alvart hat 2018 quasi eine deutsche Variante davon gemacht, die in Berlin spielt, mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle. Ich fand die ganz cool. Ich mag sowieso generell so Christian Alvarts Stil. Der macht es irgendwie für deutsche Verhältnisse schon sehr Hollywood-mäßig. Also so der hat irgendwie so einen internationalen Touch drin, der hier manchmal ganz gut tun würde. Ja, in Deutschland ist es manchmal ein bisschen zu verkrampft und so, ne? Und der denkt sich manchmal so, nee, ist egal, ich setze hier einen drauf und hau da ein bisschen was rein, so wie bei Dogs of Berlin, ne? Wo er irgendwie alle Themen reingepackt hat und das alles komplett aufgeblasen hat, aber irgendwie war das ja auch echt das Ding, was es dann ausgemacht hat.
Ja.
Jetzt gibt's Retribution, in dem Liam Neeson einen Geschäftsmann spielt, der sich von seiner Frau immer weiter entfernt hat, emotional, und auch für die Kinder kaum da ist. Eines Morgens denkt er sich aber, ah komm, ich bin aber hier Dad of the Year, ich fahre die Kinder mal zur Schule.
Oscar
heißt er, stimmt.
Was, heißt er wirklich?
Nee, weiß ich nicht. Wie kommst du auf Oscar?
Nee, weil der dafür hat einen Oscar verdient, genauso wie für sein Schauspiel in diesem Film.
The most Irish sounding American. He's back. Ja, ich finde, er ist jetzt auch nicht mal das größte Problem hier in dem Film.
Nee, das sage ich nicht. Aber ich finde, irgendwie durch die Actionfilme der letzten Jahre hat sein Schauspiel sehr gelitten, weil er eigentlich immer nur die gleiche dämliche Figur spielen muss.
Ja, es ist nicht so facettenreich, das ist klar.
Ja,
jetzt ist er auch ein bisschen in die Jahre gekommen, macht jetzt nicht mehr so diese Taken-Action, die auch schon in Teil 3 schon sehr albern aussah. Ja. Jetzt ist er halt der alternde Familienvater. Und er bekommt auf jeden Fall einen Anruf von einem Handy, das im Auto liegt, das gar nicht seins ist. Und der unbekannte Anrufer sagt ihm, dass eine Bombe unter seinem Sitz und auch unter dem Sitz der Kinder, die hinten sitzen,
ach du Scheiße,
sich befindet. Und die löst sich aus, sobald jemand den Sitz verlässt. Also er darf das Auto nicht verlassen. Und er kann diese Bomben aber auch aus der Ferne zünden. Mhm. Und er beobachtet ihn und verlangt jetzt halt, dass er tut, was er sagt. Unter anderem, dass er halt Geld von so einem Geschäftskonto ihm überweist. Das ist so das Wichtigste. Es geht hier auch wieder um Kohle. Und irgendwie
Natürlich. Erfahren
wir dann so Schritt für Schritt, dass der Liam Neeson da eben so ein paar, dass er so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Dass er da mit, der hatte irgendwas mit Aktien und, nee, Fonds. Irgend so ein Fondsmanager ist der. Da hatte er so ein paar Leute, hat er dazu bewegt, Geld zu investieren, auch wenn sich das nicht so gelohnt hat. Also außer für ihn. Naja, und so weiter und so fort. Und der Bombenleger, der lässt es dann so aussehen, als wenn er die Kinder entführt.
Mhm.
Das ist so der Clou dabei.
Ja.
Und dann ist auch irgendwann schon die Presse am Start, die Polizei und so weiter und so fort. Und ja, das ist der Film, Peterchen. Wie hast du den empfunden? Du hast den Steig nicht aus, nicht gesehen, ne?
Ich habe auch das spanische Original nicht gesehen.
Das habe ich auch nicht gesehen. Ich wollte nur sagen, der hier spielt auch in Berlin. Also es ist schon ziemlich nah dran an dem Christian Albert-Ding.
Ich wollte nämlich auch fragen, ob der spanische vielleicht auch in Berlin spielt. Aber
ich glaube nicht.
Wird dann wahrscheinlich. Ja gut, aber vielleicht ist der deutsche.
Was ist die Hauptstadt von Spanien?
Madrid, aber darum geht's nicht. Wie habe ich den wahrgenommen? Sitzend. Ich habe tatsächlich mit ein bisschen mehr Action gerechnet und mit ein bisschen mehr Spannung. Ich fand den schwierig. Also der hat mir wenig Spaß bereitet tatsächlich. Der hat mich teilweise sogar echt gelangweilt.
Das kann ich ihm jetzt nicht vorwerfen, weil die ganze Zeit was passiert.
Ja, aber nicht wirklich was Scheines und was irgendwie die Handlung groß vorantreibt.
Das Problem ist halt, dass er von der ersten bis zur letzten Sekunde vorhersehbar ist. Alles, was da passiert, ist eigentlich klar oder kann man sich denken.
Ja, das kann man schon gut verkaufen, beziehungsweise es wird natürlich hier dann auch als großer Twist verkauft, ne? Aber wenn du an Speed denkst, ne, da hast du ja auch die ganze Zeit, du weißt ja, wer derjenige ist, der dahinter steckt. Und das hat ja trotzdem die Sache nicht undramatisch und nicht unspannend gemacht. Mir fehlt hier irgendwie auch irgendwo die Dringlichkeit, weil er ist sehr schnell, also ich meine, er stellt sich am Anfang ganz cool an mit dem Handy, ne, findet er auch heraus, dass wirklich eine Bombe unter seinem Sitz ist, ne, aber er ist dann auch sehr naiv, ne, abgesehen davon, dass er eigentlich ganz klar in eine Richtung gehen müsste, wenn es darum geht, jemanden zu verdächtigen, weil nun mal auch nur wenige Parteien in diesem Film überhaupt irgendeine Rolle hier spielen.
Ja, und also man kann das allein schon anhand der Schauspieler quasi sich denken.
Ja, ja, natürlich, klar.
Und natürlich auch das Wissen darum kann halt auch nicht so viele haben. Also so genau. Ein Insider-Wissen. Und naja, also ich fand das Lächerlichste einfach nur die Aussage, zum Glück kommt die Deutsche Bahn immer pünktlich.
Stimmt.
Und da muss ich sagen, da habe ich lauthals gelacht und gesagt, das stimmt nicht. War ich aber auch der Einzige im Kino, denn in Portugal weiß das keiner, dass die Züge sehr unpünktlich sind in Deutschland.
Sie wüssten es, wenn sie einmal damit gefahren wären.
Ja, aber in Portugal zum Beispiel ist Bahnfahren günstig und pünktlich.
Okay, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, es ist leider komplett anders als hier.
Da muss ich dir vertrauen.
Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue.
Ja, wenn du meinst, ich fand den schlichtweg langweilig, weil es auch im Großen und Ganzen ist es ein Anleger-Börsen-Kapitalisten-Bashing die ganze Zeit.
Ja.
Was ich jetzt nicht partout nicht schlimm finde, aber das dann gemischt mit einer peinlichen Versuch irgendwie Aufarbeitung der Familienprobleme seinerseits mit der Frau und den Kindern, was bei mir halt überhaupt nicht ankommt.
Ja, vor allem am Ende, ne? Also, dass es dann sich in so manchen Sachen, in manchen Punkten dann so wieder auflöst und man denkt so, warum? Nur deshalb? Ja. Ich finde am Anfang, du sagst, dass er naiv gehandelt hat. Ja, vielleicht schon, aber er hat natürlich auch das Leben seiner Kinder im Sinn, ne?
Natürlich.
Dennoch, er realisiert sehr spät erst in dem Film, also die Figur von Liam Neeson, dass er eigentlich die Kontrolle hat.
Ja, genau. Da hätte man eigentlich gedacht, dass er, sag ich mal, die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise dann vielleicht auch mal den Spieß umdreht.
Ja.
Offenbart dann aber auch Drehbuchschwächen, wie ich finde. Ich finde es dann auch albern, dass sie ihr Europol dann damit reinholen. Wieso, bitte?
Ja gut, weil es halt so ein paar Bombenanschläge in Berlin dann schon gab.
Okay.
Also es ist schon realistisch, dass die Leute in Berlin die ganze Zeit Englisch sprechen. Das muss man schon sagen. Das
also, ist, ja, gut.
Ich sag mal so, ich finde generell die Geschichte gar nicht schlecht. Die hat für mich auch schon bei Steig nicht aus funktioniert. Ich finde Retribution, er ist nicht toll. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Spaß, aber er macht gar nicht so viel falsch. Es ist halt nur nichts Besonderes, was er macht. Es spult halt da so was runter, was wir halt schon mal gesehen haben und was wir so ähnlich auch schon tausendmal gesehen haben. Das ist leider dann zu wenig, um wirklich die Leute im Kinosaal zu begeistern, finde ich.
Ich habe jetzt gerade Notiz von mir gefunden, da steht Kamera Strich für Idioten. Vieles ist hier auch immer wieder für den Zuschauer erklärt, wenn beispielsweise er, und das finde ich halt auch schade, dass man seine Zuschauerschaft dann als so dumm ansieht, wenn er, nachdem ein Auto explodiert, in dem ein Kollege von ihm sitzt, ne, bla bla bla, warum auch immer, ist ja egal, explodiert und dann sieht man ihn ja wegfahren und dann sieht man eine Überwachungskamera das filmen. Ne, so von wegen Hinweis, ah ja, hier, der wurde natürlich öffentlich gefilmt. Das ist sozusagen der Grund, warum das Ganze hier passiert, damit man glaubt, dass er derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, weil er halt da war.
Ja, ja, das ist schon sehr eindeutig.
Ja, da denke ich mir halt auch so, ja, ganz ehrlich, wie blöd haltet ihr uns? Also, dass ihr uns das dann noch so darstellen müsst.
Ja, auch sein Plan am Ende, also wie er sich dann da befreien möchte, dass der so aufgeht, ist halt auch extrem an den Haaren herbeigezogen. Ne?
Und total.
Total übertrieben und es ist halt auch lächerlich.
Ja, vor allem zeigt es die Dummheit von dem Antagonisten. Was hat der geglaubt, wie das da ausgehen soll? Jetzt mal ehrlich.
Ja, das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können und so. Ne? Ja, sieht da nicht gut aus. Hat auch nicht so gutes CGI teilweise, so wie bei Expendables.
Aber ein Tick besser, fand ich.
Ja, weil da auch nicht so viel passiert.
Genau.
Also mir hat die Alward-Variante besser gefallen.
Das wollte ich hören.
Es ist aber auch jetzt, ehrlich gesagt, das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal.
Ja.
Das ist jetzt auserzählt und so. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum man den Film jetzt nochmal in Berlin dann haben musste. Was ich auch sehr schade finde, der Regisseur ist Nimrod Antal. Sagt dir das was?
Nö.
Das ist ein Ungare, der hat, oder ein Ungar, und der hat den fantastischen Kontroll gemacht, über den wir hier schon mal gesprochen haben. Das war, glaube ich, ein Patreon-Wunsch.
Stimmt. Ja, war's.
Ein ganz fantastischer Film, der in dieser U-Bahn-Station da spielt.
Genau.
Wo er wirklich gezeigt hat, was er drauf hat und so. Und jetzt macht er halt so das Remake vom Remake, so eine internationale Produktion, so halbarschig, wo ich auch denke, okay, cool, dass er einen Job hat und Geld verdient. Aber das ist nicht das, was der Regisseur künstlerisch eigentlich drauf hat. Also der könnte auch als Drehbuchautor auf jeden Fall viel geilere Geschichten erzählen und mit Inhalt und so. Und das hier ist selbst als Popcorn-Kino, ist das nicht der große Spaß am Samstagabend.
Der könnte auf jeden Fall ein cooles Sequel zu Predator machen.
Meinst du?
Ja, der hat den Predators gemacht.
Nee, gemacht, geschrieben vielleicht, produziert.
Der hat der hat Regie geführt.
War das nicht Robert Rodriguez?
Nee, der hat produziert.
Ah, dann war das das. Okay, gut. Ich hab den immer mit Rodriguez irgendwie in Verbindung gebracht.
Ja, ist ja nicht falsch.
Ja, gut. Predators auch nicht so gut, wie er hätte sein können. Hm. Ey, vielleicht war Control einfach auch, gut, ist jetzt fies zu sagen, vielleicht war Control ein ganz positiver Ausrutscher am Anfang seiner Karriere, aber.
Ganz ehrlich, guck dir Peter Jackson an. Der hat nach Bad Taste auch nichts Geiles mehr gemacht.
Ja, das stimmt nicht. Also Braindead und Meet the Feebles sind auch großartig.
Ja, das war's aber dann auch schon.
Danach wird's eng. Zumindest was die Richtung angeht. Nee, aber Predators zumindest auch ein Franchise und hier jetzt auch wieder so eine Produktion, wo er, glaube ich, vielleicht auch nicht so viel künstlerische Freiheit hatte.
Wahrscheinlich.
Schade. Also lohnt sich jetzt nicht unbedingt im Kino.
Nee, das tatsächlich nicht. Ist für mich auch so von der Quali her Direct-to-DVD.
Schon wieder. Und jetzt haben wir, das war jetzt der vierte aktuelle Kinofilm und du hast noch einen in petto. Das ist, also heute ist wirklich cinephil. Unglaublich. Und ich habe auch gleich noch zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe. Zwar keine aktuellen, aber hey.
Ja, was heißt aktuell? Das ist ein Film, der noch gar nicht läuft und der auch lange nicht laufen wird. Nee, das ist Quatsch.
Echt?
Der wird im Oktober, wird der anlaufen. 5. Oktober.
Ah, dann haben sie den verschoben. Die PV war irgendwann im Juli.
Ja.
Ich weiß auch noch ganz genau wann. Am 4. Juli war die Pressevorführung. Die habe ich dann nicht mitnehmen können, weil ich so eine Sommerparty vorbereitet habe. Hm. Und der kommt ja erst im Oktober.
Ja.
Was ist denn da los?
Ich glaube, der war für September oder August war der angekündigt und wurde dann immer weiter verschoben. Frag mich nicht, wieso.
Wieso denn, Peter?
Ja, genau. Auch wenn ich den Film jetzt gesehen habe, kann ich das nicht beantworten, aber ich würde sagen, es ist schon ein Film, der eher so Richtung Winter funktioniert, weil er insgesamt sehr düster ist. Das ist nicht nur, was das Thema angeht und die Motive angeht. Es endet dann tatsächlich auch im Winter, wobei der Anfang wahrscheinlich auch schon Winter ist, aber zumindest haben wir am Schluss dann auch wirklich Schneelandschaft. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie das so von der Zeit her dann gerne im Rahmen gespielt hätten. Finde ich für die kalte Jahreszeit, wobei in 3 Wochen wird es noch nicht kalt sein bei uns, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben noch gar nicht gesagt, Catch the Killer ist the movie, wobei To Catch a Killer im Original, glaube ich, und im Deutschen heißt er dann einfach nur noch Catch a Killer.
Ah, okay.
Was ich nicht so ganz verstehe. Regie hat hier Damien Cifron geführt. Kenne ich von nichts und niemandem. Das ist ein Argentinier, der schon mit TV-Serien wohl ein bisschen Erfolg hatte, aber das ist jetzt sein US-Regie-Debüt. Was ich, meine ich, in den Werbungen immer wieder gelesen habe, ist, dass die Macher von Prisoners hier am Werk gewesen sein sollen. Inwieweit das jetzt stimmt, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, oder was, wo ich zustimmen kann, ist, dass er thematisch so ein Ticken in die Richtung geht, was so das düstere Szenario angeht, was die menschlichen Abgründe angeht, was die Misanthropie angeht. Geht das schon so ein bisschen in die Richtung. Nur, dass es hier weniger Folter ist, sondern es sind, kann man eigentlich vorweg sagen, es geht um einen Massenmörder, beziehungsweise um ein, so eine Art Highschool-Shooting. Nur, dass es halt nicht Highschool ist, sondern wirklich in der Stadt Baltimore werden während eines Feuerwerks, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute es waren, aber es waren 17, ich glaube 17 Leute wurden erschossen. Von einem Punkt aus wahllos und so wahllos, dass die ermittelnden Agenten, sage ich jetzt hier mal, erstmal im Dunkeln tappen, weil es einfach nicht zuzuordnen ist. Also man findet relativ schnell den Ort, wo die Person auf diese vielen Leute halt in dieser einen Nacht halt geschossen hat, aber erstmal auch gar nicht viel mehr. Wir heften uns hier an die Verse von Eleanor, die hier von Shailene Woodley gespielt wird. Das ist zwar ein Gesicht, das mir bekannt vorkommt, aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, woher die mir bekannt vorkommt. Aber das ist unsere Protagonistin, die spielt so eine reguläre Polizistin, also eine ganz gewöhnliche, ja sowas wie Streifenpolizei oder sowas, halt keine hochrangige Polizistin, ne? Sondern so eine, die halt auch mit der man sich gut identifiziert. identifizieren kann.
Eine Beamtin des öffentlichen Dienstes.
Ja, und sie ist an vorderster Front und zeigt sich halt auch schon direkt bei diesem Attentat als clever und sorgt halt dafür, dass die Ermittlungen durch ihre Entscheidungen auch vorangetrieben werden. Und so ist es auch kein Wunder, dass der Special Agent Lamarck vom FBI, der von Ben Mendelsohn gespielt wird, quasi zu ihrem Sidekick macht, sag ich jetzt mal. Also die wird zu so einer beratenden Polizistin an ihrer Seite. Und dann holt er sich noch einen Typen an die Seite. Der wird hier von Jack McKenzie gespielt. Ich muss gestehen, das habe ich nicht ganz verstanden, warum der dazu kommt. Was lustig ist, mitten im Film gibt es ein Reveal, was die Person von dem Agenten, Special Agent angeht, was seine sexuelle Ausrichtung angeht. Und da fand ich es halt ganz lustig, weil es dann halt auch sehr inklusiv aussah, was sie hier mit dem Cast gemacht haben. Also zumindest was die Figuren angeht. Nicht unbedingt was den Cast, aber was Figuren angeht. Also wir haben hier verschiedene Religionen, verschiedene Geschlechter, Ausrichtungen etc. pp. Ist mir nur so aufgefallen, will ich nicht bewerten, aber fand ich lustig. Weil auch ein bisschen tatsächlich dann auch mit der sexuellen Orientierung gespielt wird, beziehungsweise in dem Fall dann mit einer Erwartung, die da nicht erfüllt wird, was ich auch irgendwie dann als coole Aussage irgendwie fand. Weil es dann auch ein bisschen um sexuelle Belästigung in Anführungsstrichen ging.
Und so, das
haben sie
so.
Halt, haben sie ganz, ganz nett irgendwie hier integriert.
Ist hier so ein linksgrün versiffter woker Typ oder was?
Nö, der ist einfach schwul.
Ich meine du.
Ja, ich? Achso, nein, ganz und gar nicht. Ich bin sehr konservativ. Aber das Entscheidende ist tatsächlich auch so ein bisschen schon die Figurendynamik, weil es ist letztlich nicht dieses Trio, das hier beleuchtet wird, sondern tatsächlich eher sogar der Agent und die Polizeigehilfin, deren Beziehung dann auch schon wirklich im Vordergrund steht, neben den Ermittlungen natürlich und dem Killer an sich, der natürlich immer mehr ein Profil gewinnt, weil die beiden natürlich gut zusammenarbeiten und immer mehr Informationen zusammentragen, um ihn halt zu identifizieren. Es ist letztlich ein Kriminalfilm, ein Thriller, der erstmal cool aussieht. Die haben hier Baltimore sehr cool eingefangen. Besonders die Eingangssequenz, wenn es um das Shooting, sag ich mal, geht, haben sie so wunderschön eingefangen, dass es halt beängstigend ist, wie sehr das halt die Ernsthaftigkeit halt hier konterkariert. Das schafft ihr hier tatsächlich auf visueller Ebene immer wieder. Diese Themen, auf der einen Seite Misanthropie und auf der anderen Seite halt diese intime Beziehung, die zwei zueinander aufbauen, also jetzt nicht sexuelle, aber zumindest intim im Sinne von wie sehr die sich gegenseitig vertrauen und wie sehr das dann halt auch ihre Arbeit halt vorantreibt. Sehr cool, wie sie das immer wieder gegenüberstellen, weil immer eindeutiger wird, was halt das Motiv des Täters oder der Täterin ist, finde ich, nimmt hier coole Züge an und das dann eingebettet in wirklich schöne Kulissen. Wir sind relativ viel in der Stadt, dann geht's aber auch mal raus aufs Land, wie gesagt, mit Winterlandschaft. Das sieht alles cool aus, sehr schöne Stimmung, so ein bisschen lakonisch auch durch die Musik dargestellt. Das hat mir echt gut gefallen. Also das ist jetzt tatsächlich auch schon etwas mehr als eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich den überragend fand, aber ich würde sagen, es ist so ein Prisoners, dem ein wenig hinterherhinkt, was die Intensität angeht, was die Tiefe all der Figuren angeht und was dann auch letztlich das Handwerk an sich angeht. Aber gut, mit einem Denis Villeneuve zu konkurrieren, ist natürlich auch schon sehr hart. Aber im Großen und Ganzen fand ich, das mal wieder ein sehr gelungener Crime-Thriller, der sich halt mit sehr großen Themen beschäftigt. Von daher kann ich den nur empfehlen und ich freue mich, dass der ins Kino kommt und ich hoffe, dass den da auch ein paar sehen werden und nicht nur aufgrund meiner Empfehlung.
Ja, aber besonders aufgrund deiner Empfehlung. Dafür sind wir ja da. Dafür hören die Leute ja zu.
Ja.
Und die können jetzt auch mal kurz zuhören, dass ich beim Bujo war. Endlich mal wieder. Im August war ich nicht da und da wurde mir berichtet, wurde an mich herangetragen, dass eine Person vor Ort war mit einem Filmfressen-T-Shirt.
Wie bitte?
Ja, ein Fan quasi von uns, ein cool. Mitglied der Filmfressen-Familie. Sehr cool. Natürlich nice. Sehr uncool, dass keiner von uns da war. Aber dann habe ich gedacht, obwohl ich schon so ein bisschen angeschlagen war, habe ich gedacht, ja komm, ey, jetzt gehe ich auf jeden Fall zum Bujo. Nicht, dass die Person dann wieder da ist und naja, vielleicht ist sie auf meine Empfehlung da hingegangen. Also höchstwahrscheinlich natürlich. Ne? Und ja, jetzt war die Person nicht da und der Alessandro war auch nicht da. Das war schade. Aber es waren viele andere Bujologen da, die ich auch immer gerne oder die wir auch immer gerne treffen dort. Ich sage nur ganz kurz, es waren zwei Filme natürlich am Start, wie immer. Der erste war ein Zorro-Film. Das kann ich sagen.
Ach, okay.
Aus dem Jahr, ich glaube 1981. Und wörtlich übersetzt würde der irgendwas heißen wie die schwule Klinge.
Bitte?
Aber der heißt so nicht. Er heißt auf Deutsch ein bisschen anders, darf ich natürlich jetzt nicht sagen. Das ist so eine Komödie eigentlich. Ne? Es geht darum, dass Zorro schon lange nicht mehr tätig ist, auch schon tot ist. Aber sein Sohn kommt irgendwann in den Besitz des Mantels, der Maske und so weiter und so fort, die ihm dann überlassen werden. Hat er nicht so richtig Bock drauf, aber sein Bruder, dem natürlich 1:1 gleicht. Das ist hier eine Doppel- oder Dreifachrolle sogar von George Hamilton. Der spielt hier den Zorro. Sein Bruder, der offenbar nicht ganz so heterosexuell ist oder sich nicht so benimmt zumindest, der übernimmt dann die Rolle und taucht dann in verschiedenen Zorro-Kostümen auf. Er hatte mal ein grünes, mal ein gelbes, ein goldenes, ein rotes und so weiter und so fort. Und verkleidet sich auch mal als Frau und macht sich dann so ein bisschen an den Alcalde ran. Der Alcalde ist hier der große Gegenspieler, der das arme Volk unterdrückt und von denen natürlich immer mehr Steuern verlangt, immer mehr Geld verlangt. Und Zorro ist natürlich der Rächer der Geknechteten, der Rächer der Enterbten und so weiter und so fort, der dagegen kämpft. Ich muss sagen, natürlich, also von vielen Sprüchen ist das schon sehr anachronistisch. Ne, würde man heutzutage nicht mehr so machen.
Ich finde es empörend, dass Sie einfach in mein Haus eindringen, ohne meine Erlaubnis.
Und wer ist es, der in meine Frau eindringt, ohne meine Erlaubnis?
Aber es war schon sehr lustig. Die Sprüche waren sehr Töfte, sehr Knorke. Das hat man halt damals so gemacht, ne, und da hat man natürlich auch viel damit gespielt, ne, dass jetzt so dann der Alcalde da irgendwie die angebliche Frau da ganz toll findet. Und das ist halt lustig, weil das eigentlich ein Typ ist und so. Haha, wie gesagt, macht man heute nicht mehr so. Kommt da aber ganz gut, weil die Sprüche auch irgendwie ziemlich cool sind. Regiert geführt Peter Medak übrigens. Hat auch hier Species 2 zum Beispiel gemacht. Oder natürlich den The Changeling.
Ah, cool. Den haben wir mal empfohlen.
Du hast den auf jeden Fall mal besprochen hier im Podcast. Und was soll ich sagen? Also es war eine Gaudi. Der war wirklich lustig. Der war so frei von der Seele. Einfach so leichtfüßig Film, total albern natürlich, ne, komplett albern, aber irgendwie kam das ganz gut morgens um 11. Danach kam ein Film von Rolf Olsen.
Sagt mir was.
Der sagt dir was. Der hat nämlich unter anderem Blutiger Freitag in Szene gesetzt.
Ah, da haben wir letzte Woche drüber schon.
In der Tat. So, es schließt sich der Kreis oder er dreht sich immer weiter und Rolf Olsen war bekannt dafür, dass er viele so Hamburg-Filme gemacht hat.
Der hat den Arzt von St. Pauli gemacht und den hast du geguckt?
Nee.
Ach, schade.
Also ich habe einen anderen, der aber auch was mit der Reeperbahn zu tun hat.
Okay, gut.
Also das spielt sehr viel in St. Pauli und auf der Reeperbahn.
Ist von 1970 der Film.
1967.
Ach, schade.
Fuck. Und er erzählt hier sehr kompliziert und mit mehr Figuren als vielleicht nötig wäre eine Geschichte, in der es darum geht, dass ein Journalist, der schreibt über LSD, dass das bei der Jugend gerade ganz groß ist. Das passt aber den Jugendlichen nicht. So ein paar Versnobte, unter anderem hier von Fritz Wepper dargestellt. Und Jürgen Dräger spielt auch mit. Und Heinz Reinke hat hier eine Nebenrolle eigentlich als Comic Relief, weil er die ganze Zeit so einen reichen Sack erpresst. Und das ist halt lustig, weil das ein reicher Sack ist, der auch eine Frau überfahren hat am Anfang und dann einfach weitergefahren ist, also Fahrerflucht begangen hat und er presst dann Geld aus ihm raus und so. Und das ist halt sehr lustig, wie er das macht.
Ja.
Außerdem säuft er die ganze Zeit und fängt Schlägereien an und so. Naja, ist halt so ein Milieufilm, ist eine Milieustudie, wenn man so möchte. Es geht auf jeden Fall darum, dass dieser Journalist unter Druck gesetzt wird von diesen Jugendlichen, die davon nicht mehr in der Zeitung lesen möchten. Dann kommt da gleichzeitig ein Komplott, in dem auch da so ein paar reiche Leute eine Rolle spielen, die sich halt dann Mädchen kaufen und die sich gefügig machen mit LSD und so weiter und so fort.
Aha.
Also sehr viele Parteien spielen da eine Rolle und das ist sehr, sehr kompliziert. Also der Till, der Fritz Wepper, meine ich, das kommt dann später dazu, dass sein Vater, also der oberreiche Sack, mit einem Mädchen in der Kiste landet, weil die Jungs ihm die quasi verkaufen und das ist dann seine Freundin aber.
Aha.
Wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert erzählt, hat zu viele Figuren, aber es ist so in diesem Rolf-Olsen-Stil, ne, so ein bisschen Exploitation und auf jeden Fall irgendwie sehr aufregend, der Film, da passiert viel. Es ist natürlich dann krass, da zu sehen, wie da über Frauen gesprochen wird, wie die in dem Milieu da behandelt werden, verkauft werden und so weiter, aber auch wie manche Menschen da mit ihrer Familie umgehen und so weiter und so fort. Kritik natürlich nicht an der Presse selbst, sondern quasi, dass die Pressefreiheit von manch korrupten Leuten halt eingeschränkt wird, ne, sowohl von Verlagen, die sich halt finanziell ins Bett begeben mit irgendwelchen Leuten, die halt sponsern, ne, oder mit der Polizei und hin und her, also so diese ganzen Machenschaften, die so in Hinterzimmern stattfinden.
Mhm.
Das beleuchtet der Film hier so und ist gleichzeitig aber auch ein bisschen lustig, aber irgendwie auch ziemlich ernst, ja, so alles so reingeschmissen.
War so ein schöner Ausflug auf die Reeperbahn.
Ja, kann man so sagen. gab ein paar Opfer. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, was wurden denn da für Opfer gebracht?
Ein paar auf jeden Fall. Du Opfer.
Wie bitte?
Wer hat sich denn den Film Opfer gewünscht?
Das war der feiste Florian.
So ist Florian L. Punkt. So ist es. Ein Film aus dem Jahr 1986, guter Jahrgang, von Regisseur Andrei Tarkowski.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn gesehen. Aber Ich habe ja schon gesagt, dass es mir gesundheitlich nicht so gut geht und dass ich war jetzt die letzten paar Tage auch ziemlich krank. Und der Film ist so ein philosophisches Drama, was nicht so einfach zu gucken ist. Und ich habe mich da ein bisschen durchgequält, was nichts mit der Qualität des Films zu tun hat. Aber ich war einfach überhaupt nicht bereit, diesen Film zu gucken. Eigentlich hätten wir es irgendwie vielleicht auf nächste Woche verschieben sollen, aber wir sind hardcore, wir sagen, ey, nächste Woche ist sowieso Fantasy-Filmfest.
Richtig.
Deswegen machen wir das jetzt, das Los...
Hast du ein Opfer gebracht?
Ich habe ein Opfer gebracht, genau. Das Los hat entschieden und dann ziehen wir das jetzt auch durch. Peterchen, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen, unter die Arme greifen, denn es geht um einen Schauspieler, den Alex, ne?
Ja, genau, Alexander.
Und am Anfang pflanzt er einen Baum mit seinem Sohn. Da fängt es schon an, dass er da irgendwie so ein Gleichnis oder irgendwas erzählt von einem geistlichen, glaube ich, der einen Totenbaum gepflanzt hat. Aber weil er sich lange drum um den gekümmert hat, hat er irgendwann Früchte getragen oder so ähnlich.
Und das Entscheidende ist ja nicht nur, dass er Blüten trägt, sondern auch, dass er Wurzeln schlägt.
Okay, also auf jeden Fall da schon direkt, ne? Message, wie es bei Don't Be a Menace to South Central while drinking your juice in the hood heißt. Oder auf Deutsch einfach Hip-Hop-Hood. Naja. Es ist dann so, dass er und noch so ein paar andere Parteien, ich krieg die jetzt alle nicht mehr zusammen, die sind auf jeden Fall in diesem Haus, in seinem Haus.
Ja, und der hat Geburtstag.
Ich glaube, der hat Geburtstag. Die feiern seinen Geburtstag, richtig. Genau.
Das ist wie, kriegt ein schönes...
Der kriegt ja das Conan-Schwert geschenkt, ne? Das ist wie bei Premutos.
Nee, aber kriegt ein wunderschönes Gemälde geschenkt.
Stimmt, da philosophieren die auch erstmal noch die ganze Zeit drüber, ne? Das ist so eine Weltkarte.
Genau.
Richtig.
Alte Weltkarte.
Eine alte Weltkarte. Und dann, das finde ich auch schon ganz cool, wie die
dann... Nee, Europa, sorry.
Ja, ist ja für viele ist es die Welt. Für viele ist es die Welt. Reicht ja.
Genau,
da ist schon mal ganz interessant, wie sie dann darüber sprechen, von wegen, ja, es bildet ja nicht ganz die Welt ab oder die Wahrheit. Ja, was ist denn die Wahrheit? Ne, geht schon los in so philosophische Gefilde. Was interessant ist, war, wenn man sich so ein bisschen mit Kartografie mal auseinandersetzt, was ich nie getan habe, aber ich habe nur mal gehört, dass das so ist, das ist keine, also Globus kannst du nicht wirklich auf eine 2D-Karte bringen. Es sieht immer verzerrt aus, das Bild ist immer verzerrt.
Genau, das ist korrekt.
Und es gibt so ein paar Karten, die das so angenähert haben und dann sieht es nämlich ganz anders aus, weil wenn du die meisten Weltkarten nimmst, dann ist das Größenverhältnis stimmt überhaupt nicht, weil Afrika zum Beispiel viel größer ist zum Beispiel.
Genau.
Naja, dein Vater wäre sehr stolz auf mich jetzt, ne?
Ja, schon ein wenig.
Als ehemaliger Geografielehrer. Naja, auf jeden Fall meldet sich dann irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe, Gott oder irgendwie ein Wesen bei denen und er verspricht, das hat mich so ein bisschen an diese Bibelgeschichte, es ist Abraham und der,
genau,
Abraham,
der
soll, Gott sagt ja dem Abraham, er soll seinen Sohn opfern
genau.
Und Abraham tut sich sehr schwer, weil er ja sehr lange auf den Sohn gewartet hat, aber er ringt sich dann dazu durch und Gott sagt dann so, ja nee, war nur ein Test, haha, mal was ich für ein Zyniker bin, musst du nicht machen, aber gut zu wissen, dass du ein loyaler Soldat bist, so. Und so habe ich das hier auch ein bisschen verstanden.
Ja.
Er sagt ja, er gibt irgendwie sein Haus, weil das Jüngchen ist irgendwie in seinem Zimmer.
Ach so, ja.
Jüngelchen, wie sagen die immer? Der hat keinen Namen.
Jüngelchen. Ja, der heißt Jüngchen.
Ja. Ist das ein Name oder? Das ist kein Name, ne?
Nee, das ist, oder Jüngchen, nicht Jung. Ich glaube, das ist ein veraltetes Wort für Junge einfach.
Ja, aber warum haben die dem keinen Namen gegeben?
Keine Ahnung, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich fand es auch merkwürdig, aber ich weiß, ich habe es auch nicht hinterfragt.
Ja, auf jeden Fall verspricht er dann dieser Macht oder was auch immer irgendwie, dass er...
Nee.
Das macht er aber auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Sorry, dann schneid das raus. Der Film geht 2,5 Stunden und die reden viel. Es war wirklich, ich habe Kopfschmerzen gehabt und die ganze Zeit musste ich Nase putzen. So, es war sehr anstrengend.
Ich kann dir sagen, der Film ist auch nicht unbedingt anstrengend, aber auch im nüchternen und klaren Zustand anspruchsvoll und er verlangt relativ viel von dir ab.
Anspruchsvoll ist genau das richtige Wort, aber dazu war ich einfach nicht in der Lage, jetzt einen anspruchsvollen Film mir da noch reinzuziehen, in dem Zustand. Das ist sehr schade für den Film, also ist auch sehr undankbar, es tut mir leid, ich bin aber ganz ehrlich und bevor ich jetzt hier irgendwas daher rede, was ich mir jetzt irgendwie aus dem Hintern ziehe, dann sage ich lieber so, wie es ist.
Gut, dann versuche ich mir mal ein bisschen was aus dem Arsch zu ziehen, weil ich auch selber ein sehr anspruchsloser Mensch bin, deshalb...
Deswegen unterhältst du dich ja auch mit mir.
Genau, war das für mich auch eine Herausforderung, sage ich mal, diesen Film zu schauen. Also zunächst einmal, Andrei Tarkowski, er war natürlich einer der größten russischen Regisseure und der hat ja vor allem mit Solaris und später dann auch Stalker, hat er ja schon zwei sehr große Werke der
Filmgeschichte
fürs Kino Genau, der Filmgeschichte abgeliefert. Beides Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Das heißt, Opfer ist jetzt auch für mich der Einstieg in seine Welt, weil ursprünglich hatte ich immer vor, den Solaris mal zu schauen, aber den kriegst du halt, glaube ich, ist meistens zu teuer. Im Stream will ich den nicht, wenn, dann soll er auch in einer schönen Edition da sein. Ich habe mir aber auch das Michael, hier, George Clooney Remake nicht angeschaut, aus Respekt vor Herrn Tarkowski, weil sein Film sollte natürlich zumindest zuerst geschaut werden.
Alles richtig gemacht. Ist bei mir genauso. Stalker und Solaris wollte ich auch immer mal sehen. Kam ja nicht dazu. Ich sehe gerade, der ist 1986 gestorben.
Ja, der ist kurz danach gestorben.
Genau, was Opfer halt zu seinem letzten Film auch macht. Ja.
Genau, ja, der ist 8 Monate danach gestorben. Aber das Entscheidende, um das jetzt von der Geschichte her nochmal kurz einzurenken, sag ich mal. Es passiert in diesem Haus etwas Physisches. Nicht, dass wir eine Erscheinung haben oder so, sondern da ist so ein bisschen was auch apokalyptisch angehauchtes. Wir haben wirklich so, dass sich der, also während die Geburtstagsfeier halt ist, und das ist auch ein bisschen gefühlt langweilig tatsächlich, wie ich finde, das ist dann sozusagen auch der schwächste Teil, wenn wir uns halt darauf zu bewegen, dass etwas passiert. Und das ist, dass sich der Himmel verdunkelt, das Haus wackelt, das Geschirr,
die Gläser. Der Fernseher spielt auch verrückt, ne?
Ja, genau. Aber das Ganze hat so ein bisschen den Anschein, als gäbe es ein großes Erdbeben, aber dann von mir aus halt auch göttlicher Dimensionen. Und dann gibt es, ganz wichtig, eine Durchsage übers Radio. Nee, es war der Fernseher. Ja. Da gibt es eine Ansprache, in der alle dazu aufgefordert werden, dort zu bleiben, wo sie gerade sind, denn es gibt keinen Ort in Europa, in dem sie sicherer sein als der, in dem sie sich gerade befinden. Und wir befinden uns ja gerade irgendwo in Skandinavien.
Naja, Schweden, glaube ich.
Ja, gehört ja dazu.
Richtig, aber ich wollte es nochmal spezifizieren. Ich meine, dass es sogar Schweden ist.
Also ich meine, es wäre gar nicht so richtig spezifiziert, aber ist auch egal. Und dann macht er Gott sozusagen das Angebot so von wegen, mach, dass alles wieder ist, wie es vorher war. Ich opfere dir alles, was ich besitze. Dabei macht er noch nicht mal Halt vor seinem Sohn. Also er würde halt wirklich alles opfern, damit es ist wie vorher.
Ja, alles so bleibt, wie es ist. Ja, stimmt. Genau. Deswegen kam ich auf diese Abraham-Geschichte. Ja, ja.
Genau. Die ist halt auch nicht weit hergeholt, beziehungsweise die habe ich halt auch darin gesehen.
Also, aber auch nur, weil der die ganze Zeit, also es war mir von vornherein klar, okay, gut, das wird jetzt hier sehr philosophisch und vor allem auch religiös, ne, ist das geprägt. Also es sind halt die ganze Zeit so Anspielungen und so weiter und deswegen war das dann auch klar, also war das dann sehr eindeutig, dass es darum geht oder dass es irgendwie daran angelehnt ist, sagen wir es so.
Genau. Ja, und mehr muss man jetzt eigentlich auch nicht erzählen, weil das dann so die Pointe, sag ich mal, wegnehmen würde. Das, was du anfangs gesagt hattest, was ich weggeschnitten habe, hat mich auch ein bisschen an Encendie erinnert von Villeneuve. Zumindest das Bild fand ich auch sehr schön. Ich meine, abgesehen davon, dass hier sehr viel schön eingefangen ist, besonders die erste Szene, die Baumpflanzung.
Ach, aber auch im Haus, also ich finde das eigentlich also von der Machart her, kameratechnisch ist das alles Wahnsinn.
Natürlich.
Das ist brillant.
Aber besonders die erste Szene hat mir irgendwie gezeigt, wo es dem aktuellen Film manchmal auch fehlt. Also nicht allem, ne, das sage ich jetzt nicht, aber so viel dem Mainstream. Und wenn ich mir jetzt so angucke, den meisten Filmen, die wir heute besprochen haben, gut, auch wenn viele davon ins Action- und Horror-Genre reingehört, aber dennoch so ein bisschen Entschleunigung und vor allem halt auch so ein bisschen mal die Kamera nicht immer ganz krass nah am Geschehen zu haben, sondern halt vielleicht auch mal eine Distanz aufzubauen, die dann vielleicht im Laufe des Films auch abnimmt, weil das ist ja auch etwas, wir haben ja hier ganz am Anfang wirklich, das ist ja gefühlt kilometerweit weg, das Bild ist riesengroß, ja. Dann sieht man den Baum, den Jungen und den Mann und die sind ja gefühlt, sind ja kilometerweit weg, man hört die auch nicht so laut, wie man sie heute hören würde, ne? Man wäre dann auf den Gesichtern gegen Shot und so. Aber die erste Szene, die ist, glaube ich, 10 Minuten oder so und man hat keinen Schnitt, man hat einen Kameraschwenk, ist voll weit weg, also in Anführungsstrichen voll weit weg, aber das wirkt auch viel geiler und man hat auch viel mehr Bock irgendwie zu hören, was da gesagt wird.
Da hat sich halt jemand mit der Cinematografie halt Gedanken gemacht, wie fange ich das jetzt hier am besten ein, was hat das für eine Wirkung? Und du hast jetzt gesagt, die aktuellen Filme, die wir besprochen haben, die gehen so ins Genre-Kino oder halt eine Horror-Action, aber auch da kann man das ja gut machen. Ja.
Könnte.
Wir haben auch schon viele gemacht. Ja,
wir denken,
Polanski, aber Leute, die eben auch jetzt nicht unbedingt nur Horror machen oder nur auf die Jumpscares aus sind, sondern die halt Filme in Szene setzen können,
ja,
die auf andere Sachen auch Wert legen. Ja, oder ein Eggers oder ne, Ari Aster und so weiter. Die arbeiten auch mit sowas. Ne?
Natürlich, ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das nicht gibt.
Nein, das wollte ich auch nicht unterstellen. Ich wollte nur sagen, wollte nur nochmal bestätigen, dass es das vereinzelt gibt, aber eben nicht in der breiten Masse und das ist halt schade.
Mhm. Unabhängig davon, dass ich ihn auch manchmal etwas schwierig fand oder herausfordernd, weil er dann auf jeden Fall auch so eine poetische Note hat, weil er wirklich von Anfang an ganz klar und eindeutig auch wählt, was hier seine Figuren sagen und halt auch wirklich das auf einer philosophischen Ebene durchweg halt funktioniert.
Ja, die sprechen nicht wie normale Menschen miteinander.
Ja. Yeah.
Also so ähnlich auch wie bei Expendables, so der Barney und der Lee Christmas, die sprechen auch wie Menschen nicht miteinander sprechen, aber halt ganz anders. Aber ja, komplett inhaltsleer. Und hier ist das Gegenteil. Ja, genau. Ja.
Es ist dann nur manchmal recht viel. Letztlich ist es natürlich schon das, was auch der Titel hergibt, worum es geht und was dann hier auch visuell, sag ich mal, verarbeitet wird, aber dann halt auch menschheitsgeschichtlich irgendwie abgehandelt wird, weil wir natürlich hier diese biblischen Einflüsse haben. Wir haben dann auch ganz viel klassische Musik, die hier verarbeitet wird. Das fand ich vor allem halt im Vor- und im Abspann großartig. Da haben wir dann auch, weil da was aus der Matthäus-Passion gespielt wird, halt diesen göttlichen Einfluss-Touch irgendwie auch. Aber es ist dann letztlich die Opferbereitschaft, die hier natürlich thematisiert wird, weil er halt stellvertretend hier wirklich Hab und Gut, ne, oder Haus und Hof und das halt dann auch sprichwörtlich sozusagen in die Waagschale wirft, wenn es darum geht, vielleicht auch was an den aktuellen Zuständen. Da geht es ja nicht nur darum, dass er möchte, dass diese Katastrophe nichtig gemacht wird, sondern dass es allgemein darum geht, vielleicht auch so ein bisschen die Strukturen, dass das menschliche Dasein irgendwie schrittweit besser macht, weil er am Anfang auch relativ viel darum philosophiert, so von wegen, dass beispielsweise die Politik viel zu viel redet, statt zu handeln. Also es geht halt mehr so in diese Richtung Pragmatismus, dass es wirklich Handarbeit ist oder Aktion ist, die es halt bedarf, um bestimmte Dinge halt auch zu ändern. Und um das zu ändern, muss man halt eventuell dann auch mal Opfer bringen.
In der Tat.
Ja, so hat er das hier visuell dann halt auch ganz interessant aufgearbeitet. Fand ich jetzt nicht unbedingt den coolsten Einstieg, glaube ich, in sein Werk. Aber einen sehr interessanten. Und ich werde mir den Film auf jeden Fall auch nochmal anschauen, weil es schon, wenn man dann so vergleicht, was man dann in der Woche noch, sonst so noch alles schaut, war jetzt nicht irgendwie gesundheitlich geschwächt, aber ne, was man sich sonst alles in dieser Woche angeschaut hat, ist das schon ein ganz krasses Kontrastprogramm.
Absolut,
was
absolut.
Was die Pace angeht, was den Inhalt angeht, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht, die man erfüllen muss. Von daher, glaube ich, hat er nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn man sich wirklich zu 100% auf diesen Film halt auch einlassen kann.
Ja, ich sehe die Kunst dahinter, ne? Absolut.
Ja, genau.
Ich hätte mich gern noch mehr damit auseinandergesetzt. Ich habe es einfach physisch nicht geschafft.
Hm.
Sehe aber auch, dass in der Machart und in allem thematisch, inhaltlich hat er da wirklich einiges zu bieten.
Mhm.
Und wenn man da auch noch vielleicht noch mehr Hintergrundwissen hat als ich oder wir, dann kann man da bestimmt noch mehr rausziehen.
Ja.
Ist schon beeindruckend. Ne? Da bin ich schon dabei.
Die Frage ist natürlich, warum sich der Florian so einen Film gewünscht hat.
Damit es politisch wird.
Nee, ich denke sogar eher Richtung, dass es religiös wird,
ja, klar.
Weil das ja schon ein deutlicher religiöser Unterton hier ist oder es ist religiöse Thematik, die hier auch bearbeitet wird und wir beide stellen uns ja eigentlich eher immer, ja gut, eher als Gegner der Kirche an, nicht als der Religion, ne? Aber sind jetzt auch nicht immer sehr positiv der Religion an sich, sag ich mal, gesonnen.
Ja, es sei denn, man muss so Opfer bringen, wie sich mit einer da zu vereinen, zu vereinigen. Ne, dann ist das natürlich eine gute Sache.
Natürlich.
Ist das ist doch auch so, in einer Szene da, also er muss doch da irgendwie mit der einen schlafen. Ach, oder so.
Stimmt,
ne?
Ja. Richtig. Genau, das ist ja auch relativ spät, das hätte ich schon fast wieder vergessen.
Ja.
Ja, er muss mit ihr schlafen, damit die Welt gerettet wird.
Ja, so eine Sekte.
Was für ein großes Opfer.
Ich mach auch mal so eine Sekte auf, mit solchen Bedingungen.
So eine Beischlafsekte.
Genau. Beischlaf und Sekt.
Ja, das ist doch schön. Ja, also schön, den Zugang zu Tarkovskis Filmwelt endlich mal geschafft zu haben.
Ja.
Ich will ja schon seit Jahren eigentlich seine Werke irgendwie mal nachholen, aber ich denke mal, er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Interesse gewachsen ist, seine zwei großen Filme noch zu gucken, kann aber nicht versprechen, wann das passiert. Man könnte natürlich...
Wahrscheinlich nicht so zeitnah, aber ja, klar, die Patrons wissen Bescheid jetzt.
Genau, die Patrons können das natürlich auch ein bisschen beeinflussen, wenn sich jemand den Stalker wünscht, dann kann es natürlich sein, dass der bald gezogen wird und wir den dann auch gucken müssen. Ne?
Ja, so war es ja schon bei manch anderen Filmen, ich sage nur Titanic.
Ja.
Oder wir haben ja noch Salo, haben wir noch offen. Ja.
Und vor allem einen, den du gar nicht gucken willst.
Ah, stimmt, das Remake von Psycho.
Können wir ja schon mal spoilern. Ist im Topf. Ja. Das ist kein Spoiler, dass er im Topf ist.
Ja, das wissen ja nicht alle, oder?
Ich meine, wir hätten das im Podcast schon mal erwähnt.
Also, okay.
Aber der Spoiler für mich ist jetzt tatsächlich, dass wir den nichts besprechen, weil wir müssen ja leider in den nächsten Podcasts auch ein bisschen auf Patreon-Wünsche verzichten, weil die nächsten zwei Podcasts sind ja voll gefüllt mit Fantasy-Filmfest-Filmen. Das sind die nächsten beiden Wochen. Und danach kommt ja auch schon der Halloween-Monat Oktober. Und da haben wir uns vielleicht den einen oder anderen Gast eingeladen und vielleicht auch das eine oder andere Thema, sodass die Patreon-Picks da ein bisschen kurz kommen. Aber das haben wir natürlich schön umgangen, beziehungsweise wir werden in diesem Monat einen exklusiven. Wir werden natürlich auch exklusive Inhalte haben, aber wir werden einen reinen Patreon Podcast abliefern, damit wir halt den Patrons nichts schuldig sind.
Also mit Patreon-Wünschen drin.
Genau. Und das wird natürlich dann mal am Lostopf vorbeigehen und wir werden nur Horrorfilme dort besprechen.
Ja, ich freue mich schon auf Psycho. Gut, ich meine, zumindest ist es ein 1:1 Remake, ne?
Ja, da viel falsch kann man da eigentlich nicht machen, glaubt man, oder?
Du hast den ja schon mal gesehen, ne?
Ja, genau.
Naja, gut. Es ist ein guter Grund, jetzt Feierabend zu machen.
Auf jeden Fall.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Peterchen, wie immer, bei den Patrons, bei der Filmfressen-Familie. Ich freue mich schon derbe auf das Fantasy-Filmfest und auf ganz viele Filme, die wir demnächst zusammen besprechen. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder die andere ja im Kino auf dem Fantasy-Filmfest und so weiter und so fort. Guckt gerne alle unsere Videos, auch am Sonntag. Am kommenden Sonntag geht wieder ein geiles neues Video online und ich sage einfach mal bis zum nächsten.
Tschüss!
Tschö.
Schön, dass du hier warst, aber noch viel schöner ist, dass du wieder gehst.
So ist es.
Am Sonntag wird sich ja wieder ein guter Freund und Kollege diesmal an meine Seite gesellen und sich mit mir in einer Partie Brodys Filmfressen-Quiz messen. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wer da den kürzeren zieht. Darauf könnt ihr euch freuen, aber ihr könnt euch natürlich auch noch so viel mehr freuen. Haben wir eigentlich alle schon gesagt, worüber wir uns natürlich freuen, ist große Interaktion, Likes, Daumen, Kommentare, ob politisch oder nicht, ist mir persönlich egal, Hauptsache Kommentare. Manu kümmert sich um die Kommentare, also immer her damit. Ja, da könnt ihr nicht viel falsch machen, außer ihr werdet ausländerfeindlich oder sonst was. Ja, von daher hoffe ich auf jeden Fall, dass wir mit diesem besonders aktuellen Podcast dann auch die eine oder andere Empfehlung euch mitgeben konnten für ein paar schöne Kinoabende und hoffe natürlich insgesamt einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.